Marke und Robe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Marke und Robe, bei der es sich dieses Mal um eine etwas andere Podcast-Folge handeln wird. Die Folge ist nämlich entstanden als Mitschnitt einer Veranstaltung, die am 22. November 2022 im Magdeburger Roncalli-Haus stattfand. Das war ein Diskussionsabend unter dem Titel Putins Krieg gegen die Ukraine, was geht uns das an? Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine liegt ziemlich genau 9 Monate zurück. Der Krieg dauert entsprechend lange und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die zumindest deutsche Bevölkerung doch etwas kriegsmüde geworden ist und sich fragt, naja, wer kämpft da eigentlich und warum und was geht uns das an? Zu dem Thema hat der FDP-Kreisverband Magdeburg am 22. November 2022 zu der Diskussionsrunde eingeladen. Ein Gast des Abends und Diskussionsteilnehmerin ist die Germanistin und Dolmetscherin Ljuba Danilenko, die aus Kiew kommt und derzeit in Magdeburg lebt. Frau Danilenko hat noch Familie in der Ukraine und ihr Mann kämpft als Soldat in der ukrainischen Armee an der Front gegen die russischen Truppen. Weiterer sehr spannender Diskussionsgast des Abends ist Dr. Markus Faber. Markus Faber war schon mal bei uns im Podcast und hat hier Einblicke in den parlamentarischen Betrieb im Bundestag gegeben. Wer etwas mehr über Markus Faber erfahren will, der kann sich gern die Episode Inside Bundestag anhören. Da gewährt Markus doch einige ganz spannende Einblicke in sein Leben als Abgeordneter und auch in sein privates Leben. Zwischenzeitlich hat Markus Faber eine doch bundesweite Bekanntheit erlangt als jemand, der sich vehement für eine auch militärische Unterstützung der Ukraine einsetzt. Markus Faber ist Mitglied des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages und hat auch in dieser Eigenschaft die Ukraine besucht. Die eine oder andere Tonschwankung bitte ich zu entschuldigen, die ist einfach den doch etwas improvisierten Aufnahmeverhältnissen im Roncalli-Haus geschuldet. Herzlich willkommen Ljuba Danilenko, herzlich willkommen Dr. Markus Faber und vor allem herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und liebe Mitdiskutierende.
Ich bedanke mich vor allem für die Einladung und für Ihr Kommen. Für mich ist das, dass Sie die Zeit am Abend dafür nutzen, um hierher zu kommen, ist ein Zeichen dafür, dass Sie vielleicht Fragen haben, dass Sie das Interesse haben und dass wir uns vielleicht austauschen werden. Und das ist die Gelegenheit, mal die eine oder andere Frage beantwortet zu bekommen oder eben in den Raum zu stellen. Wenn ich die Karte mir anschaue, zum Beispiel, vielleicht stellt sich auch für Sie die Frage, warum heißt das Russland, dieses Land, wenn die Kiewer Russ in Kiew war? Ja, zum Beispiel das. Ich komme aus Kiew, das ist die Hauptstadt der Ukraine. Ich wurde 75 geboren. Ich habe Germanistik studiert in Lviv, das ist an der westlichen Grenze, in der Westukraine, und habe mich dann beruflich beschäftigt mit dem Zweiten Weltkrieg, und zwar mit der Geschichte der ehemaligen Zwangsarbeiter, also zivile Opfer des Zweiten Weltkriegs. Und in diesem Hinblick war ich sehr oft in Deutschland und habe hier in Magdeburg einen sehr guten Partner. Das ist die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt. Ich habe viele Schicksale der Überlebenden gehört, mehr Interviews gemacht, die ausgewertet und übersetzt und so weiter. Und da komme ich aus einem Bereich, das sehr oft mit dem Kriegsthema zu tun hatte und habe mir nie träumen lassen, dass ich selber sowas wie Krieg erleben werde und dass ich selber zum Zeitzeugen werde und mein Kind zum Kind des Kriegers wird. Ja, das kommt ja niemandem in den Sinn, dass es möglich ist in unserer Zeit, in der Gegenwart, im 21. Jahrhundert, besonders nach all den schlimmen Jahrzehnten, die Ukraine da erlebt hatte im richtig schweren 20. Jahrhundert. Also wie in diesem Tagebuch, in diesen Notizen von mir steht, habe ich meine Stadt 2 Tage vor Kriegsausbruch verlassen. Also irgendwie gefällt mir das Wort fliehen nicht, das hat etwas. Ja? Also ich musste meine Stadt verlassen, weil es die Warnungen gab und die haben wir dann ernst genommen. Besonders die letzten, als die Anerkennung dieser Separatistenstaaten ja, durch Putin kam, war das schon ein ernstes Anzeichen dafür, dass das kommt. Und ich wurde einfach gezwungen, so Urlaub zu machen. Und dann sind wir in die Karpaten gefahren, das liegt auch in der Ukraine, mit meiner Freundin und meinem kleinsten Sohn. Mein Mann wusste Bescheid, was kommt. Er hat sich freiwillig gemeldet, schon vor Kriegsbeginn fürs Militär und konnte noch auch rechtzeitig seinen Militärbezirk erreichen, weil 2 Tage später, mit dem Kriegsbeginn, waren alle Hauptstraßen so versperrt, dass man durch die Staus nicht mehr durchkommen könnte. Und wir haben längere Zeit in der Ukraine verbracht, immer den Gedanken fortgeworfen, dass wir das Land überhaupt verlassen müssen. Ja, das wollte ich überhaupt nicht, bis zum Letzten. Wir sind viel gereist. In diesem Sommer habe ich Portugal, Österreich, Polen und Italien kennengelernt. Ja, das war so eine schöne Gelegenheit, mal durch Europa reisen zu müssen. Und das hat man natürlich nicht so gern genossen, wie das sonst wäre. Und in diesem ganzen Jahr war ich 2-mal zu Hause. Einmal im Mai wegen Verletzung meines Mannes und einmal jetzt im Oktober. Nach Magdeburg kam ich durch den Umstand, dass hier eine 96-jährige Frau sich aufhält, Auschwitz-Überlebende, die ich jahrelang betreut habe und sie mehrmals begleitet habe, durch die Schulen und so weiter. Und sie kam hierher, wir haben ihr geholfen, dass sie hierher kam und ich wurde gebeten, mal zu kommen, um ein bisschen sie zu betreuen, zu dolmetschen und so weiter. Und ich habe mich umgeschaut, dass es hier so ein großer Bedarf an Dolmetschen gibt. Ich habe die armen Menschen vor Sozialamt gesehen, die Hunderte wirklich dastehen ohne Dolmetscherhilfe. Und das war für mich diese Beruhigung, dass ich keine Gewissensbisse mehr habe, dass ich hier richtig was Gutes tue, ja, durch meinen Beruf. Mein Beruf erlebt jetzt einen Höhepunkt, wirklich der Popularität der deutschen Sprache. Und deswegen habe ich ganz schnell den Job gefunden und das tröstet mich. Trotzdem habe ich diese Gewissensbisse, dass ich nicht das Schicksal mit meinen Menschen zu Hause in der Heimat teile. Aber naja, also ist immer so bei mir, gemischte Gefühle. Und da bin ich seit Juli in Magdeburg.
Um das sich mal vorstellen zu können, wie weit fährt man wie lange fährt man von Magdeburg bis nach Kiew, wenn man jetzt mit dem Zug fährt? Also gefühlt ist das ja am anderen Ende von Europa, aber tatsächlich ist es ja gar nicht so weit. Ja? Also es ist ja nicht nah genug, dass wir den Raketendonner hören können, aber nicht weit genug weg, als dass wir sagen können, naja, geht uns nichts an. Wie ist die Reisezeit, wenn du nach Hause fährst? Ich sag einfach mal du, ist
ja,
das
ja,
okay?
Bitte. Also normalerweise sind wir ja geflogen. So weit liegt ja das ja nicht. 2 Stunden Flug, 2 Stunden Berlin-Kiew. Also nach Lissabon habe ich mehr gebraucht. Ja, von Wien nach Lissabon hat es 4 Stunden gedauert. Also das liegt wirklich in der Nähe. Bloß man muss das einsehen. Jetzt können wir aber nicht mehr fliegen. Ja, und mit dem Zug dauert es natürlich tagelang, besonders wenn man so ein kleineres Kind noch hat. Ja, da habe ich immer Übernachtungen eingeplant. Und trotzdem fahren ukrainische Züge noch einigermaßen regelmäßig. Die Deutsche Bahn kann ein bisschen lernen. Also dadurch, dass wir, also nicht nur, also ich meine viele Ukrainer jetzt in Deutschland insbesondere zum ersten Mal in ihrem Leben sind. Also ich kenne das Land schon recht gut. Aber viele meiner Landsleute erleben das zum ersten Mal. Und diese rosa Brille, diese Illusionen über dieses perfekte Land, wo alles reibungslos, ja, und die Medizin, die beste auf der Welt und so weiter, ja, und das mit der Deutschen Bahn, das ist eine große Enttäuschung. Ja, die Fahrt war schon anstrengend und wir waren sehr dankbar vielen fremden Menschen unterwegs, die uns wirklich geholfen haben, den Deutschen, den Polnischen und so weiter. Ganz fremde Menschen greifen dir unter die Arme, helfen den schweren Koffer und so weiter. Menschen sind sehr solidarisch, das ist dann so ein angenehmes Gefühl zu sehen, dass man nicht alleine auf der Welt ist.
Aber Dinge. Tatsächlich ist ja der Krieg schon eine Weile länger in der Ukraine. Also wenn ich zurückdenke, 2014 hat Putin ja schon die Krim überfallen und annektiert. Wie ist das, wenn man so in einem Land leben muss, wo eigentlich permanent so ein Kriegszustand herrscht? Wie fühlt man sich da?
Ja, danke, dass Sie das sagen. Ja, die Welt eigentlich hat hinweggeschaut, dass es schon seit 2014 einen Krieg gibt. Aber damals wurde sehr breit dieser Gedanke verbreitet, dass es ein Bürgerkrieg ist oder irgendein Konflikt. Oder es wurden verschiedene Begriffe erfunden, um das eben nicht den Krieg zu nennen. Jetzt sehen wir aber, die ganze Welt sieht das jetzt ganz offen, was das war und was das ist. Aber dadurch, dass die Ukraine wirklich so ein flächengroßes Land ist, hat man das in Kiew zum Beispiel nicht so stark gespürt, 2015 oder 2016, was da im Osten geschieht. Obwohl mein Mann war im Einsatz, aber ich war eine von, also eine Ausnahme von vielen Frauen, deren Männer ja, bei der Armee waren. Jetzt ist es anders. Jetzt ist vielleicht bei jeder Zweiten der Mann da. Wir lebten ganz gut. Es war ein wirtschaftlicher Anstieg. Also vieles läuft bei uns sogar schneller als hier. Also einige Sachen schon, IT-Bereich und so weiter, Banksystem. Eigentlich, wir spürten keine Probleme, bloß diese fehlende Akzeptanz, ja, was wirklich dort vor sich geht. Ja, das hat geschadet und diese zögernde Politik auch in Deutschland hat jetzt dazu gebracht, was wir haben.
Markus, als Verteidigungspolitiker kannst du da bestimmt auch ein Lied von singen, Krieg seit 2014. Aber wie hast du den 24. Februar 2022 erlebt?
24. Februar, das ist, glaube ich, so ein Datum, wo jeder noch weiß, wo er da war. Das ist so wie 9-11. Ne? Ich war am 24. Februar auf einer Dienstreise in die Niederlanden und deswegen begann für mich tatsächlich der 24. Februar in Den Haag, der Stadt der Kriegsverbrechertribunale, was für mich auch natürlich auch hängen bleibt. Und am 24. war schon, weil auch zwei Tage vorher schon absehbar war, in welche Richtung das geht, eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses kurzfristig angesetzt. Ich leite den Bereich Verteidigung in der FDP-Bundestagsfraktion. Deswegen bin ich tatsächlich sehr früh dort schon in Den Haag aufgebrochen. Ein Auto, das mich zum Flughafen fahren sollte, stand 6.10 Uhr vor der Tür. Deswegen klingelte mein Wecker tatsächlich 5.45 Uhr, ist kein Scherz. Ja. So eine Sachen vergisst man auch nicht. Aber so hat das für mich begonnen. Und deswegen ist für mich auch so der Punkt, dass ich einfach möchte, dass in der Stadt, wo für mich der Krieg begonnen hat, er für andere auch endet. Nämlich, indem sie entsprechend sich auch gerichtlich dafür verantwortlich machen, was sie dort tun.
November in Magdeburg, kalt, regnerisch. Jeder ist froh, wenn er in einen warmen Raum kommt. In der Ukraine geht das im Moment nicht überall. Also wenn man die Bilder sieht aus den Kriegsgebieten, dass Menschen dort in den Kellern frieren, teilweise erfrieren, kein Strom da ist, kein Telefon geht, kein Licht geht, kein Ofen brennt, das muss fürchterlich sein. Lieber, wie haltet ihr den Kontakt zu Freunden, zur Familie? Wie funktioniert das? Wie tauscht ihr euch da aus?
Gerade heute kam die Nachricht in den Nachrichtenagenturen, dass die Russische Föderation praktisch alle Wärmekraftwerke und große Wasserkraftwerke in der Ukraine beschädigt hat, außer Betrieb. Ja. Kann man sich natürlich vorstellen, dass der Winter schwer bevorsteht. Das hat man schon immer davor gewarnt, aber wie das dann so aussieht, weiß man ja sowas nicht. Aber das Volk verhält sich ganz stoisch, muss man sagen. Also die haben jetzt ein paar Stunden Strom am Tag und das reicht, um alles aufzuladen. Der Kontakt ist noch nicht unterbrochen worden. Also wir haben täglich Kontakt zu meiner Familie, zur Verwandtschaft, die da geblieben sind. Sogar zu meinem Mann an der vordersten Front. Die nutzen Starlink-Internet dort. Es war ja eine Weile ein bisschen unsicher wegen Elon Musks da Aussagen, aber es ist alles geregelt und der Kontakt ist da und die Stimmung ist hoch.
Der Kampfesmut ist ungebrochen, also der Winter ändert daran nichts.
Wir haben ja schon zweimal diese Maidan-Revolutionen erlebt. Ich war jedes Mal dabei. Die waren auch immer im Winter. Ja. Also die Kälte macht uns nichts aus. Irgendwie sind wir so vielleicht kältebeständig.
Steigert den Kampfesmut eher noch wahrscheinlich, ja, wenn es kalt wird.
Eine Frage, die ich tatsächlich habe, vielleicht können Sie was dazu sagen, weil es jetzt gerade eben dazu passt. Russland hat bisher keine besonders gute Figur in diesem Konflikt gemacht. Das glaube ich, kann man auch offen sagen. Aber was Sie eben gerade sagten, also in den letzten Wochen scheint man sich da doch sehr stark auf die Zerstörung der zivilen Infrastruktur zu fokussieren. Gerade eben Elektrizität, Wasser, Wärme. Ne? Ein Krieg wird am Ende immer über die Wirtschaft gewonnen, das heißt über die militärisch-wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes. Haben Sie den Eindruck, dass das allmählich ein Problem wird im Land oder nicht?
Jetzt durch diese Zerstörungen der zivilen Infrastruktur, haben Sie recht, zeigt sich nochmal, was ist der eigentliche Zweck dieses ganzen Kriegsunternehmens, was noch zu Beginn so gerechtfertigt wurde, in Anführungszeichen, dass irgendein Krieg gegen den Narzissmus, den es ja anscheinend in der Ukraine gibt. Also immer wieder wird er spekuliert, ja, und jetzt ist es offensichtlich, worum es geht, ja. Ein kaputtes Wärmekraftwerk unterscheidet nicht, welcher Herkunft, welche Nationalität, welche Sprache spricht der Mensch, der in diesem Haus wohnt, der nicht mehr beheizt wird. Ja, deswegen, das ist purer Terror, einfach gegen die Zivilbevölkerung, das sieht die ganze Welt. Wirtschaftliches Potenzial ist wichtig, das ist natürlich unsere Hoffnung auf westliche Hilfe. Das menschliche Potenzial ist da und der Mut ist da und wenn alles in Kombination, ja, zusammen muss, ich glaube, positiv wird ausgehen.
Also ihr gewinnt den Krieg?
Ohne Zweifel. Wir alle.
Wir gewinnen den Krieg. Markus, wann warst du in der Ukraine?
Also erstmal zu dem Finanziellen vielleicht noch kurz. Also die Ukraine hat jetzt auch durch die kriegsbedingten Kosten und auch den wirtschaftlichen Einbruch jeden Monat ein laufendes Defizit von 5 Milliarden Euro. Und es ist jetzt gerade geplant, auch in der Europäischen Union in Summe 18 Milliarden für nächstes Jahr zusammenzubringen, um die Ukraine einfach auch finanziell zu unterstützen. Es ist der Plan, dass die Amerikaner das spiegeln. Dann wäre man immer noch nicht am Ziel, aber andere wie Großbritannien oder so würden auch noch was drauflegen, sodass man die Zielstellung hat, auch finanziell das durchhaltefähig zu gestalten. Wann war ich da? Ich war im August dort. Da war es natürlich noch nicht kalt. Da gab es, also ich war in Zug gestiegen bis Chemisch an der polnisch-ukrainischen Grenze und dann einfach weiter nach Kiew mit dem Zug und dann in Kiew mit dem Stefan, den Verteidigungsminister, getroffen, mit Abgeordneten, mit einer Stiftung, die Pütola-Stiftung, die einfach Geld sammeln, um Gerät für die Streitkräfte zu kaufen. Also die kaufen einfach privat dann Nachtsichtgeräte, Schutzwesten und sowas. So eine Gespräche gemacht, auch mit Abgeordneten dort gesprochen. Bin dann mit dem Zug auch weiter nach Kharkiv gefahren. Ganz interessant, weil Kharkiv damals, was jetzt blau ist, war doch noch nicht blau, sondern rot. Die russischen Truppen standen also nicht weit von der Stadt weg. Bin dann auch da in die Frontlinie gefahren, habe mit Abgeordneten und Abgeordneten aus Kharkiv dort die Termine auch gemacht. War auch beim Generalstaatsanwalt, der dort versucht, die Kriegsverbrechen aufzuklären. Wohnviertel angeschaut, die unter Raketenbeschuss standen, die teilweise zerstört sind. Und bin dann von dort aus noch weitergefahren nach Kramatorsk und Sloviansk. Das ist da, wo die kleine 2 steht, wer das sehen kann. Also an der Grenze zwischen Donetsk, Luhansk und also relativ dicht am Frontverlauf. Bachmut ist ja, gesagt hier glaube ich eben was, ist 5 Kilometer von dort weg. Und habe dort eben auch mit Soldaten zum Beispiel gesprochen, die dort im Einsatz sind. Und dann wieder return. In Summe eine Woche.
Das, was für uns so Bilder im Fernsehen sind, in der Zeitung von zerstörten Häusern, von zerstörten Kraftwerken, das hast du da mit eigenen Augen gesehen und das gibt es sozusagen wirklich.
Ja, das ist ja genau der Punkt. Das ist alles nicht weit weg, wie wir schon gehört haben. Und das gibt es dort. Die Menschen, die das erlebt haben, sind ja auch hier. Man kann auch mit ihnen sprechen, gerade wenn einige noch Englisch oder Deutsch sprechen. Und man kann aber auch hinfahren. Also wenn, ich habe da immer das Gefühl, die Betroffenheit ist bei einigen nicht so groß, weil sie gerne nach Spanien in Urlaub fahren und nicht in die Ukraine. Aber und deshalb vielleicht Spanien besser kennen, aber zwischen Spanien und Deutschland liegt ein Land, Frankreich, und zwischen der Ukraine und Deutschland liegt ein Land, Polen. Und das ist es dann. Und ich bin um 18 Uhr in Berlin losgefahren und am Folgetag wäre ich 22 Uhr in Kiew angekommen, wenn ich irgendwo in Polen mein Zug liegen geblieben wäre. Aber es ist noch eine andere Story.
Aber es also war nicht die deutsche Bahn.
Es war die polnische. In der Ukraine waren die Züge alle pünktlich, das kann ich bestätigen. Es ist nicht weit weg und man kann es sich anschauen. Und in Lviv zum Beispiel gab es natürlich auch Treffer, nicht in dem Ausmaß, aber auch in Kiew. Zu dem Zeitpunkt, als ich in Kiew war, war es dort relativ sicher. Es gab immer wieder Luftalarm, aber schon eigentlich lange keine Einschläge mehr. Das ist da auch sehr plastisch und in Kharkiv sieht man dann auch einfach im Vorort und im Wohnviertel, das ich war, bis wo die russischen Panzer gekommen sind und wo sie dann wieder zum Umdrehen gezwungen wurden. Also das kann man sich auf dem Beton, einfach wo die Panzerketten dort sind, das kann man sich anschauen. Hm. Das muss man sich nicht ausdenken. Ja.
Warum machen wir uns so viele Sorgen mit diesen Häusern und Wohnungen? Das ist vielleicht nicht jedem Deutschen klar, weil sie sehr oft zur Miete wohnen. Und bei uns sind das Eigentumswohnungen. Das ist unser, ja. Das gehört mir. Und oder die Älteren, die haben ihr Leben lang investiert in dieses Häuschen. Und deswegen das zu verlieren, das ist wirklich eine Katastrophe, für besonders für die Älteren, die keine große Zukunft mehr haben, ja, vor sich. Da steht keine Versicherung dahinter, nichts. Das ist vielleicht ein Leben lang in eingesteckt. Dass man mehr tun würde, ja, das kann ich auch vorwerfen unserer Regierung zum Beispiel, weil die natürlich informiert waren, ja, durch verschiedene Quellen, dass die zum Beispiel nicht evakuiert haben, die Menschen, die in Unterkünften leben, wie zum Beispiel Kinderheime, Altenheime. Warum haben die nicht evakuiert? Das war doch klar, ja. Die wollten ja Panik nicht verbreiten. Man wollte keine Panik verbreiten. Es waren so spezielle Fernsehberichte, um zu zeigen, na sehen Sie, die Menschen kaufen nur für heute ein, nicht für morgen, die machen keine Vorräte. Im Gegenteil, zu sagen, Leute, seid doch auf der Hut, ne? Das kommt und ihr sollt euch ein bisschen schon was vorbereiten. Es wurde eben immer das Gegenteil propagiert. Das war klar mit einigen Symptomen, würde ich sagen. Die diplomatischen Vertretungen waren weg aus der Stadt. Die Botschaften waren, ja, die Botschaften, alle Botschaften, die wichtigsten. Das war schon für mich persönlich ein großes Anzeichen, ja, wenn die deutsche und amerikanische Botschaft das macht, die sind ja nicht blöd. Ja. Und ja, dann war eigentlich das schon im Gesetzeswortlaut zu lesen von Putin. Das war ja schon der Befehl, das war die Erlaubnis durch die Duma zum ausländischen Einsatz. Das hieß bloß irgendwie verschleiert, ja. Das war doch klar. Also was wir nicht gedacht haben, dass richtig Bomben fallen werden auf Kiew. Ja, das haben wir 41 noch gut in Erinnerung. Also diesen ersten Kriegstag damals, also der faschistische Überfall. Und das haben wir natürlich nicht gerechnet, damit nicht gerechnet. Und dann besonders auf die Stadtteile, wo nichts Besonderes war. Also aus unserer Sicht, da wo ich wohne, das ist bei uns sagt man Schlafstadtteil, also nur Blocks, ja, nichts, kein Krankenhaus. Aber was ich unterschätzt habe, das Wärmekraftwerk. Das war mir nicht klar, dass es wirklich zum Ziel werden kann.
Markus, wie war es in der Verteidigungspolitik? Wie sehr wart ihr überrascht von dem Krieg? Also ich erinnere mich, da waren Manöver und es hieß immer, dass die Truppen wären zusammengezogen. Aber so richtig, ja, geglaubt haben das viele damals nicht. Aber bei euch war es sicherlich anders. Ihr wart wahrscheinlich besser informiert.
So viel besser informiert, würde ich jetzt nicht sagen, aber jeder, der die Augen aufmacht, konnte es eigentlich auch sehen. Also jemand, der 2008 Georgien überfällt, der 2014 schon die Ukraine überfällt, warum soll der das jetzt nicht nochmal machen? Also es ist jetzt nicht was völlig Neues, es ist eine andere Skalierung. Ich war letztes Jahr, also ich war ziemlich vor einem Jahr als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der NATO in Washington und Abgeordnete aus anderen Länder haben dann mich auch nach unserer Einschätzung gefragt, nach dem Motto, geht's diesen Winter los, wann geht's los und so. Was denn überhaupt? Putins Krieg gegen die Ukraine. Und das war halt vor einem Jahr, also im November letzten Jahres, also 3 Monate davor. Und da bin ich dann auch zurück nach Berlin und habe dann auch den Koalitionspartnern gesagt, naja, wir sollten jetzt mal das tun, was andere auch tun, was die baltischen Staaten tun, Polen, Großbritannien, USA, und Ausrüstung liefern. um sich zu verteidigen. Und da ging bei beiden Koalitionspartnern kein Weg rein. Ich sage, was muss denn hier noch passieren? Ja, also wenn es losgeht, dann sind die Karten neu gemischt, haben die Grünen gesagt und haben dann ihre Position ja nach Kriegsausbruch tatsächlich auch geändert, ein bisschen spät. Aber bei der SPD geht da ja bis heute nicht so viel. Also ab November war mir das so ein bisschen klar. Und diese ganze Krisendiplomatie, die man im Januar, Februar gesehen hat, da war also nämlich jeder Staatsgast an einem Tisch, der länger ist als dieser Raum. Diese Bilder hat da, glaube ich, noch jeder in Erinnerung. Das haben ja auch alle nicht zum Spaß gemacht. Und man nimmt auch nicht tausende Liter Blutkonserven mit auf eine Übung. Macht man einfach nicht. Ja. Ich war gestern in Madrid auf der Parlamentarischen Versammlung der NATO, wo wir das eben, ich glaube, ohne Gegenstimme auch beschlossen haben, dass Russland als Terrorstaat anzusehen ist. Das ist etwas, was die NATO und in dem Fall die Abgeordneten, die da vor Ort waren, beschlossen haben. Deswegen muss sich da jetzt nicht jeder Abgeordnete oder Parteivorsitzende, muss das deswegen nicht auch so sehen. Da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Aber ich finde es schon mal wichtig, dass das die NATO für sich so festgestellt hat. Und in der Tat kämpft die Ukraine nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Frieden in Europa und natürlich auch für ihr eigenes Land, für die Zukunft dieses Land und dieser Gesellschaft. Die russischen Soldaten, glaube ich, wissen nicht, wofür sie kämpfen. Sie wissen es nicht. Deswegen ist ihre Moral auch so niedrig. Deswegen nutzen sie auch eigentlich jede Gelegenheit, um Stellungen auch zu räumen. Und versuchen einfach größtenteils einfach nicht dabei zu sterben. Was natürlich auch in großem Stil vorkommt. So, also wir haben hier auf jeder Seite quasi jeden Tag, muss man sagen, 300 Mann Verluste, also Tote. Und das Dreifache in etwa an Verwundeten. Und das kann man natürlich dann auf die Skalierung hochziehen, über die Tagesanzahl. Aber das ist genau der Punkt. Es braucht, glaube ich, auch nicht die Antwort der Europäischen Union oder so, sondern was es braucht, ist Entschlossenheit in den Nationen, wenn es um militärische Hilfe geht. Also wir können selbst entscheiden, wie viele unserer 939 Transportpanzer Fuchs wir in der Ukraine geben. Bisher sind es null. Ja? Und wir können das auch beim Schützenpanzer Marder machen, von denen wir 370 haben und bei der Firma Rheinmetall stehen auch noch 60. Bisher sind es null. Und das sind jeweils null, weil so eine Entscheidung in der Bundesregierung einstimmig getroffen wird im Bundessicherheitsrat und eben nur zwei von drei Koalitionspartnern das wollen und der dritte nicht. Deswegen werden solche Entscheidungen dort blockiert. Und das, was wir dann tun, ist aus meiner Sicht relativ wenig für die Größe und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes. Das ist auch nicht logisch begründbar. Wir haben Panzerhaubitzen geliefert, 14 von 119. Wir haben Mars-Raketenwerfer geliefert. Wir haben den Gepard geliefert. Wir haben also das mit der größten Reichweite, dem größten Kaliber und mit der schwersten Ausbildung haben wir geliefert. Aber einen Transportpanzer, der, wie der Name schon sagt, Personal geschützt von A nach B transportiert, wo ein MG auf dem Dach steht, das liefern wir nicht. Obwohl die Dinger sehr alt sind, älter als ich, und sowieso ersetzt werden bei der Bundeswehr. Das ist alles nicht schlüssig. Und das ist auch mein Problem mit der Sache. Es weigern sich einfach die Genossinnen und Genossen, das einem mal zu sagen, warum denn nicht, das schlüssig zu erklären. Und das ist natürlich das äußerst Frustrierende daran.
Wie begründen die das? Also haben die irgendeinen Grund, den sie jetzt, ich sag mal, vorgeben zu haben?
Nein.
Die sagen einfach nein und fertig.
Die sagen einfach, ja, das muss man abwägen und Also vor zwei Monaten haben sie auch gesagt, das darf man nicht eskalieren und da muss man schrittweise vorgehen und so. Also völliger Quatsch. Der ein oder andere erzählt dann noch irgendwas vom Atomkrieg. Das ist alles Quatsch. Und auch im Februar haben wir diese Ansage gehabt, Zeitenwende. Ne? Bundeswehr ausrüsten, aber auch Ukraine unterstützen. Dann haben wir bis Ende April gebraucht. Auf dem Bundesparteitag der FDP haben wir dann beschlossen, schwere Waffen. 4 Tage später hat der Deutsche Bundestag das auch beschlossen. Der Bundestag hat also sein Part hier gemacht. Und dann erst mit dem Beschluss des Bundestags wurden denn die ersten geliefert oder die zumindest angekündigt, aber in einer Unterdimensionierung einfach. Ne? Ich meine, wir sehen es ja hier, die Front ist über 1000 Kilometer lang. Ja, da brauche ich ein bisschen mehr als 50 Dingos.
Macht sich Deutschland lächerlich?
Mit 5000 Helmen schon, ja, das war schon mal wirklich
eine. Es gab auch irgendwie noch Winterjacken, ja, irgendwie, das war ja. Da auch noch.
Das ist jetzt nicht mein Gefühl, sondern ich kann die authentische Stimme meines Mannes wiedergeben, ja, mit dem ich ja regelmäßig in Kontakt stehe. Und der sitzt mal im Schützengraben und sagt, ja, kalt und müde und keine Kraft. Aber wir stehen alle da, uns fehlt die Munition, uns fehlt die Technik. Kannst du dir vorstellen, eine Panzerkolonne, die uns gegenüber ruckt, das ist, da habe ich Angst. Ja? Das ist eben, das fehlt. Wir verfolgen das natürlich tagtäglich, ja, was Deutschland schon geliefert hat. Da war Riesen-Euphorie, IRIS-T ist schon angekommen, hat viel Erfolg erzielt. Mehr. Vielen Dank, schon gut, sollte früher passieren, aber wir brauchen mehr. Weil das muss ja Deutschland einsehen oder diejenigen, die so unschlüssig reagieren. Mit jedem Tag, wo es früher endet, sind auch die Kosten weniger für Deutschland nachher, für diesen Wiederaufbau, für jedes kaputte Haus, für jeden Flüchtling, der nicht mehr nach Deutschland kommt. Das liegt doch alles an eurem Haushalt, das ist doch jedem klar. Deswegen so früh wie möglich dem Ende zu machen. Und das kann man jetzt nicht mehr gut einreden auf den Feind, das kann jetzt nur mit der guten Militärtechnik passieren.
Ich finde, das Erstaunliche ist, wie wenig über die Strategie Putin jeweils aktualisiert, gemessen am Kriegsverlauf, in Deutschland gesprochen wird. Zur Strategie gehört, ein Maximum an Chaos in der westlichen Welt zu verbreiten, unter anderem dadurch, dass wir heute höhere Flüchtlingszahlen haben, insgesamt als 2015. Also ein Maximum an Belastung westlicher Zivilgesellschaften, damit dort der Widerstand gegen eine ukrainefreundliche Politik massiv wächst. Hinzu kommt, was ich auch nicht verstehe, ist, dass dieses Narrativ, wir müssten kapitulieren am Ende, in Anführungszeichen, weil es gäbe eine, das ist eine in Halle vertretene Position, Eskalationsdominanz der Russen. Sie könnten ohne Ende nach oben eskalieren und wir würden am Ende trotz der desolaten Leistungen, in Anführungszeichen, auf dem Schlachtfeld immer gewinnen können. Das heißt, theoretisch, Ukraine kann diesen Krieg nicht führen, deshalb müsse man ihn einfrieren und deshalb müsse man unbedingt verhandeln, und zwar sofort, zulasten der Ukraine, die da bitte schon dieses Gebiet, was wir auf der Karte sehen, mindestens abgeben müsse, müsse man die solche Verhandlungen aufnehmen. Das ist das, was mich tatsächlich sehr, sehr nervt, weil das eine sehr starke Position durch die halbe intellektuelle Schicht mit offenen Briefen, hinter denen die halbe Prominenz der.
Wir könnten doch stattdessen Sachsen abgeben.
Das muss doch sicherlich verstörend sein, wenn man aus einem anderen Land hört, nun kapituliert endlich, gebt endlich auf.
Das regt tierisch auf, einfach das zu hören. Das wird sowieso niemand machen. Ja.
Und dann gibt es Satz von ukrainischer Präsident. Ich bin kein Fan von ukrainischer Präsident, aber mit der letzten Zeit fange ich an, den Fan zu sein. Weil er hatte gesagt, wenn Krieg hört auf, wenn Ukraine hört auf im Krieg, dann gibt es keine Ukraine. Wenn Russland hört auf im Krieg, dann ist Krieg zu Ende und das stimmt. Und dann, wenn ich darf, nur kurz ergänzen zur Hilfe. Ich gehöre zur deutsch-ukrainischen Vereinigung Sachsen-Anhalt. Wenn ich erinnere mich an 24., 25., 26. und die ersten Tage Februar, den März, der Hilfe von einfachen deutschen Bürgern war enorm. Wir hatten jeden Tag von Generatoren, Schlafsäcken, Wärmekleidung, Lebensmittel einen Bus zur ukrainischen Grenze geschickt. Was jetzt ich erlebe als Hilfe, wo wir als offizielle Gesellschaft, juristisch offizielle Gesellschaft, anfragen, ach nee, ja, Spende an Ukraine, nee, das eigentlich, das haben wir schon gespendet. Sie haben schon 1000 Euro gekriegt von uns und dann von unseren Partnern. 1000 Euro, wir haben klare Projekte, Generatoren, Zeltwärmer, ja, Parkschröpfchen. Und das ist die Firmen, wer ist nicht arm. Hm. Ja, das ist Zuhilfe. Das ist zwei unterschiedliche Sachen. Deutsche Bürger, und dann deutsche so Gesellschaft als politische oder als wirtschaftliche Niveau. Und dann, ich denke eigentlich, Deutschland könnte wirklich Ukraine mehr helfen. Und das ist auch jetzt gerade mit den Wärmen, da sprechen wir nicht über Munition. Da hat eigentlich irgendjemand super gut gesagt, eigentlich, das ist viel zu wenig. Aber wenn wir sprechen auch über eigentlich Energiehilfe, das ist natürlich drauf schön.
Das ist ja eigentlich das, was Deutschland können müsste, ja, irgendwas bauen. Kraftwerke bauen, aber auch da tun wir uns schwer, oder?
Vielleicht drei bauen aus Russland. Das wurde gerade Zeit. Haben sie eins schon gestoppt, zwei bauen und jetzt drei nochmal bauen oder noch was, welche Projekt machen lassen.
Die Spendenbereitschaft lässt nach und das ist normal. Das ist so selbstverständlich, dass die nicht immer auf dem höchsten Niveau sein kann, so, sowohl in der Ukraine selbst als auch im Ausland. Ja. Es gibt jetzt so kleine Zielprojekte, zum Beispiel also mit so einer Patenschaft kann man eine konkrete ältere Person mit 40 Euro im Monat unterstützen. Das betreue ich, dieses Projekt, frühere NS-Opfer. Es gibt immer Möglichkeiten, sich zu zeigen, ja, sich zu äußern, wie muss nicht unbedingt finanziell sein. Also eine moralische Unterstützung in Form von Aufklärung hilft auch was. Also noch ein paar Worte zurück zu der Frage, wofür kämpfen die russischen Soldaten zum Beispiel. Ja? Also mein Mann hat einige Verhöre führen müssen von den gefangenen Russen in Kharkiv. Und der fragt sie, warum bist du gekommen in mein Land? Wozu tötest du uns? Ja, warum? Und der sagt, also ein ganz junger Russe, der sagt, ja, aber wir haben das doch im Fernsehen gehört, dass hier alles hier Narzissten rumlaufen und dieses arme Dorf leidet darunter. Und deswegen bin ich gekommen, um euch zu befreien. Jetzt sehe ich aber, dass alles das nicht entspricht der Realität. Ja, das, diese Propaganda entgegenzuwirken, das ist auch eine Tat von jedem von uns, der was dazu beitragen kann.
Ja, aber ich muss noch ganz kurz sagen, die Propaganda in Russland ist überall bekannt. Eigentlich 80 oder 85% russischer Bevölkerung eigentlich ist doll von dieser Propaganda betroffen. Oder vielleicht liege ich falsch mit meiner Einschätzung, 80-85%. Was macht man mit russischer Propaganda in Deutschland? Eigentlich, wenn, ich habe gerade gestern gesagt,
was meine ich?
Gestern eine Künstlerin, die lebt schon sehr lange in Magdeburg, Ukrainerin, hat Kontakt mit einer Malschule in Kharkiv. Und die Malschule in Kharkiv saß mit Kindern, die Lehrer von dieser Malschule, im U-Bahn wochenlang mit Kindern, hat Kinder betreut, hat eigentlich für Kinder als Erzieher nicht nur Lehrer geworden, weil die Eltern doch zum Dienst gegangen und dann die Künstlerin in Magdeburg gefragt, ja, ob die kann mal die Bilder auch sehen. Klar, die hat die Bilder als Foto geschickt. Und die hatte Idee, dann Ausstellung mit Kinderbildern in Magdeburg machen. Und jetzt rätseln sie, was am Ende gekommen. Ausstellung findet kein statt, aha, weil das ist zu viel, ist geschrieben, Slava Ukraine. Das ist eigentlich das Wort von Herr Bandera und der Herr Bandera war Narzisst. Da sagt eine deutsche Lehrerin mit russischer Würze. Mhm. Und dann findet diese Ausstellung kein statt.
Sind wir zu anfällig für russische Desinformation?
Ich glaube, in Deutschland gehen viele gerne den bequemen Weg und machen dann, wenn die Nachrichten kommen, im Zweifel gerne mal aus, bis das Wetter dran ist oder der Sport, weil es ist ja auch ein unbequemes Thema. Und wenn dann einer erzählt, das kann ganz einfach zusammen zu Ende sein, die sollen sich mal bitte nur ergeben und dann ist deine Stromrechnung auch wieder niedriger, dann ist das natürlich eine sehr bequemer Weg, mit sowas umzugehen. Und ich glaube, da sind wir anfällig, ja. Ich glaube, wir haben auch viele einfach so ein romantisches Russlandbild, das mit dem Russland nichts zu tun hat und können auch nicht differenzieren, dass ja in Russland durchaus auch nette Menschen leben können. Aber das politische System das Problem ist, dass es einfach eine lupenreine Diktatur ist, die auch nicht rückkoppeln muss mit ihrer Bevölkerung. Putin kann es relativ egal sein, ob die Leute in Russland ihn jetzt mögen oder nicht, solange sie seine Herrschaft nicht beenden. Das ist etwa eine andere Systematik als in einer Demokratie, wo Politiker alle paar Jahre tatsächlich sich Sorgen machen müssen, ob sie wiedergewählt werden oder nicht. Da werden Wahlen einfach gefälscht. In den Medien kommt den ganzen Tag nur, wie toll der Präsident ist. Das ist eine andere Logik, die dahinter steht. Und das wird hier, glaube ich, nicht verstanden. Das wird einfach nicht verstanden. Und dass man natürlich auch unter einem solchen Regime nicht leben will. Ja, also ein Regime, das seine Gegner einfach umbringt, vergiftet, aus Fenstern schubst. Dass man in einem solchen Land unter einer solchen Repression nicht leben will, das sollte auch jedem klar sein. Aber wir reden hier in Deutschland, wenn wir über Krieg reden, dann reden wir über ein bombardiertes Krankenhaus. Aber wir reden nicht über die militärische Situation, das militärische Vorgehen, was da auch wann benötigt wird und in welcher Skalierung. Und wir reden auch nicht über politische Systeme. Wirklich, unser eigenes System ist vielen Deutschen, glaube ich, unklar. Erst, wir können ja mal anfangen, Erst- und Zweitstimme oder Leute, die immer noch denken, sie wählen bei der Bundestagswahl den Bundeskanzler. Ich meine, Bundestagswahl sagt ja schon, dass man nicht den Kanzler wählt. Aber und dann eben die Komplexität, das eben auch noch in einem anderen Land zu verstehen. Das ist, glaube ich, die Transformationsleistung, die leider nicht jeder verbracht hat.
Wie war das bei euch? Kanntet ihr den Gegner vor dem Krieg? Also da gab es ja wahrscheinlich, die Sprache ist ähnlich, beziehungsweise wahrscheinlich sprechen viele in der Ukraine noch Russisch. Da ist man ja dieser ganzen Propagandamaschinerie wahrscheinlich noch viel mehr ausgesetzt. Wie war das bei euch mit dieser Desinformation in der Ukraine? Sind Nazis? Schwappte das rüber? War das bei euch klar?
Es wird immer wieder spekuliert, ja, um dieses Thema Zweiten Weltkriegs und zu der Frage, ja, Deutschland ist anfällig, ja, weil es eben diese Sentimente gibt es immer noch, ja, gegenüber Russland im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg. Und dann wird die Ukraine ausgeblendet, also diese fehlenden Kenntnisse über die Ukraine als solches, die machen Deutschland wirklich empfindlich für die russische Propaganda. Warum? Ja? Ich sage ja, Menschen, ihr habt ja alle Geschichte irgendwie in der Schule gehabt, wenigstens. Na, sehen Sie doch sich die Karte an. Was war im Zweiten Weltkrieg besetzt? Welche Länder? Ja, welches Stück von Russland und dann sagen wir ja, komplett die ganze Ukraine, das ganze Belarus und so weiter. Wir hatten dann die meisten Opfer, die Zerstörung und so weiter. Wenn schon diese Verantwortung und dieses Schuldkomplex haben, ja, dann gegenüber wem denn? Warum denn das so? Und dann frage ich mich, wenn ich in Deutschland bin, einfach so, auf Dienstreisen war ich oft und im Hotel mache ich einen Fernseher ein und Wetterbericht. Kommt nie Kiew. Nie, alles Mögliche. Das wird von Algier und Tansania und alles Mögliche wird jetzt zeigen, nur in Kiew eben keine Wettervorhersage. Nie, ja. Dann gestern habe ich wiederum ganz zufällig eine Sendung gesehen. Es ging um die Ähnlichkeiten der deutschen Sprache und mit den anderen Sprachen. Welche deutschen Wörter sind so verankert, dass sie im Englischen zum Beispiel Kindergarten und so weiter. Wiederum, alle möglichen Sprachen wurden genannt, nur nicht die ukrainische, die wirklich aber verwandt ist, die sehr verwandt ist. Wir haben das Wort Postamt, wir haben Dach, Fach und so viele Malen ist Maluvat. Also wir haben so viele Ähnlichkeiten, viel mehr als mit der russischen, hat die deutsche Sprache mit der ukrainischen. Warum wird das nie erwähnt? Also das ist jetzt immer mein Vorwurf an die deutsche Öffentlichkeit. Insgesamt, an die Medien, ja, an diese schwache Diplomatie ukrainischerseits, ja, dass die das nie durchgesetzt hat. Warum hat man über die Ukraine so wenig gesprochen?
Also ich kann in dem Fall vielleicht wirklich so aufgrund meiner Herkunft, ich komme aus Süddeutschland, da bin ich geboren, ich lebe seit 22 Jahren in Magdeburg. Ich habe durchaus den Eindruck, dass es sehr stark damit zusammenhängt, A, natürlich gerade alles, was so meine Generation ist, das lag alles damals hinter einsamen Vorhang. Und man hat diese ganzen Länder im Osten doch sowieso nicht ernst genommen. Man hat gerade mal Russland ernst genommen, weil Russland war halt der Endgegner, der uns besiegt hat. Also, das haben sie nur wegen der Amis geschafft, aber sie haben uns besiegt. Aber die Polen haben es nicht gemacht und die Ukrainer haben es auch nicht gemacht. Die haben wir einfach überrollt. Und dann wurden wir hinter unsere Grenzen zurückgetrieben und verkloppt und das auch zu Recht. Also, man hat aber diese Länder nie ernst genommen. Nie. Und das bis heute nicht. Da, glaube ich, steckt ein Stück der Wahrheit drin. Und ich glaube, dass dieser Konflikt hier, also wenn wir mal in 10 Jahren auf diesen Konflikt zurückblicken, und ich bin mir relativ sicher, dass Putin in 10 Jahren nicht mehr der Präsident der Russland sein wird, weil die neigen nun selten dazu, aus Altersschwäche zu sterben, und das ist auch gut so. Ich glaube, da wird man anders auf die Ukraine gucken, weil die Ukraine wird sofern uns nicht die Lust verloren geht, also dem Westen nicht die Lust verloren geht, das Land zu unterstützen, dann würdest du diesen Krieg gewinnen. Und dann ist in 10 oder in 15 Jahren die Ukraine vielleicht auch ein Teil der Europäischen Union, weil es wird durch diesen Konflikt, glaube ich, kristallisiert sich sehr stark heraus, dass das ein Land ist, das eben nicht irgendwo so ein grauer Fleck auf der Landkarte zwischen Deutschland, der Europäischen Union und Russland ist. Ja. Und ich glaube, Russland wird sich stark marginalisieren als Nation. In 10 Jahren nimmt das Land, glaube ich, kaum einer mehr so ernst, wie es noch heute tut, weil das Einzige, was ihm bleibt, ist ihr Nuklearsenal, sonst nichts.
Ja, das muss so sein. Russisches Reich muss sich auflösen und zerfallen und nicht mehr existieren. Nur das gibt die Garantie dafür, dass es künftig nie mehr solche Kriege gibt. Sonst steht die Ukraine auch nach dem Sieg wiederum in dieser Gefahr, ja, dass es irgendwann, doch, das ist unser Nachbar, den können wir nicht loswerden, dass es dann wieder angegriffen wird. Und nur mit den starken Garantien, Sicherheitsgarantien, dass wir dann zu NATO-Mitgliedschaft und EU und so weiter, kann dann wieder ins Land investiert werden, ja, und dann wird das wirtschaftlich wieder aufsteigen. Sonst haben wir da keine Chance. Und deswegen, das ist jetzt unsere Zukunftsperspektive, nur so zu denken, so zu handeln, stark zu sein.
Wenn wir werden diesen Krieg verlieren, wir existieren nicht mehr. Schluss.
Ich schließe das aus. Das ist nicht möglich. Also die Ukraine hat schon schlimme Sachen in ihrer Geschichte erlebt. Also ja, Jahrzehnte zurückblickend. Haben wir durchgestanden? Haben wir. Wir sind ein starkes Volk.
Wir haben uns vor der Veranstaltung kurz über die Gemeinsamkeiten in unserer Geschichte unterhalten, über das Denkmal, was in Kiew steht für das Magdeburger Recht. Also wir sind uns ja nahe, ja. Also wir haben ja auch über Jahrhunderte hinweg eine gemeinsame Geschichte. Deswegen ist das für mich umso erstaunlicher, dass so wenig bekannt ist oder war über die Ukraine. Wie ist die Verbindung in der Ukraine zu Deutschland gewesen? Sah man Deutschland so als Partner oder eher so als, naja, dass die übersehen uns, die so der alte Feind? Wie war das, die Beziehung, so die emotionale Beziehung zu Deutschland bei den Ukrainern?
Also die ukrainisch-deutschen Beziehungen in der Geschichte zu verfolgen, das ist schon eine spannende Sache. Also wir hatten nicht nur negative Momente wie diesen Zweiten Weltkrieg, wir hatten auch positive Verbindungen, viel Handel, viel gegenseitiger Spracheinfluss, Magdeburger Recht. Das kennt jeder Neunklässler in der Ukraine, was das Magdeburger Recht bedeutet, was das für Einfluss hatte. Das wissen leider hier sogar die Magdeburger nicht so.
Frag
nicht
mal
so
einen Neunklässler in Magdeburg nach dem Magdeburger
Recht. Nee, nicht neu. Ich habe eine Journalistin gefragt, die das wissen sollte, das hat sie auch nicht gewusst. Aber also man kann das in den Mittelpunkt ziehen, also diese positiven Sachen, die uns vereinigen. Trotz dem, dass die Ukraine unter Wehrmacht, unter Naziregime stark gelitten hat, bis 8 Millionen Opfer und so weiter, also wirklich das Land ruiniert wurde. Und deutsche Sprache danach, also zu dieser unbeliebten Feindessprache wurde, ja, also in der Nachkriegszeit, also wurde ich in eine Schule geschickt mit Deutsch als Fremdsprache und Russisch als Hauptsprache. Ich kann mich sehr gut an diese Diskussion meiner Eltern erinnern, ich war 6 und die haben sich unterhalten, welcher Schule schicken wir die, russische oder ukrainische? Ukrainische, die waren nicht verboten, aber die waren nicht Prestige. Ja? Damit konnte man dem Kind keine Zukunftschancen bieten. Und der Unterschied lag in den Fremdsprachenunterricht. Also an der russischen war Deutsch als Fremdsprache, an der ukrainischen war Englisch. Und trotz, dass meine Eltern beide noch den Krieg in Erinnerung hatten und Deutsch nicht so sehr mochten, schickten sie mir an die russische Schule, damit ihre Tochter in der Zukunft was erreichen kann. Kann man sich das vorstellen? Also so eine Diskriminierung, ja? So, und Deutschland bleibt ein beliebtes Land, populäres Land, also trotz einiger, ja, schwerer Kapitel in unserer Geschichte, deutsche Autos, deutsche Qualität, also alles diese Mythen über Deutschland, ja, die Pünktlichkeit. Also die brachten ja dazu, dass man sehr große Hoffnung gehabt hat. Das war ein bisschen absurd, also diese Vorstellung 2014, als der Krieg im Donbass begann, dass wir Helme und Westen, diese Schutzwesten und so weiter, die aus Deutschland, aus Berlin bekommen haben, und hat mir dann gesagt, mein Gott, stell du dir das vor, ich trage den deutschen Helm und muss gegen den Russen ankämpfen, ja, und die britische Uniform, das kam niemandem in den Sinn, ja, aber dann, na wirklich, das war eine ganz absurde Vorstellung. Aber dann ist natürlich Deutschland zum engsten Verbündeten und Partner und unserer Hoffnung, und das hat sich nicht erfüllt in den letzten Jahren bei Merkel, leider.
Ich würde versuchen, mal ein Gedankenexperiment zu machen. Wie geht das Ganze weiter? Also, wie kann eine Konfliktlösung aussehen? Was sind die Voraussetzungen dafür? Ich nutze, damit es nicht zu lange dauert, nur zwei oder drei Sätze eines amerikanischen Historikers Timothy Snyder, der sagt, es gibt nicht die russische Armee, das sind drei Armeen, das ist Kadyrov, das ist Wagner und das sind die schlecht ausgerüsteten Standardkräfte, in Anführungszeichen. In dem Moment, wo die ukrainischen hochmotivierten Truppen hinreichend ausgestattet sind, den Druck noch weiter verstärken, wird es auf einmal viel zu gefährlich für Putin in Russland, die drei unterschiedlichen Armeen dazulassen. Er braucht seine Truppen zu Hause, weil es für ihn an die Substanz in körperlicher Hinsicht geht. Also Konfliktlösung, weil die inneren Probleme Russlands noch größer werden. Ist das der Weg? Und wie geht es dann weiter? Ein bisschen, Markus hat es schon angedeutet, glaube ich, oder hier im Gespräch kam das, wie geht es weiter mit Blick auf Integration in ein Militärbündnis, in ein Wirtschaftsbündnis und so weiter. Was sind dann die nächsten Schritte und wie kann man sie eben auch als verantwortlicher Politiker jetzt begleiten? Also, wie geht es weiter? Wir sind hier in Magdeburg. Die Geschichte ist groß und weit. Wir dürfen auch ein bisschen in die Zukunft spekulieren. Politiker sollte auch eine Vision ab und zu mal vermitteln. Markus versucht es jeden Tag, liebe Freunde, deutlich zu machen, woran es gerade fehlt. Und das ist gut so.
Ja, wie geht's weiter? Ich glaube, jetzt im Winter wird sich die Frontverläufe nicht so stark oder so schnell verändern wie in den letzten Monaten. Es wird im Frühling darum gehen, wer wie antreten kann, also was wir und andere an Ausrüstung und Munition bis dahin liefern. Ob die Ukrainer dann eben auch mehr Soldaten auch einfach ausrüsten können, schlicht mit, ja, auch Westen und Helme, ja, aber eben auch Gewehre, Artillerie, Drohnen, all das wird man brauchen. Und auf der anderen Seite versucht Putin natürlich, die jetzt mobilisierten Kräfte dann auch alle im Einsatz zu haben, die jetzt teilweise einfach eingekleidet und an die Front gefahren wurden, dass die dann bis dahin ein bisschen Ausbildung haben. Das wird sich gegenüberstehen. Und ich glaube, wenn die zum einen die Ukrainer weiter militärische Erfolge haben, wächst der Druck in Moskau. Und wenn die Abnutzung so weitergeht, dass Putin noch eine Einberufungswelle auslösen muss, dann nimmt der Druck in der russischen Bevölkerung auf sein Regime weiter zu. Das heißt, in diesem Fall, denke ich, wird es zum einen einen Punkt geben, wo Putin noch deutlicher Verhandlungen anstreben muss, und zwar ernsthafte Verhandlungen und keinen Diktatfrieden. Was dann verhandelt wird, das ist eine Sache zwischen Russland und der Ukraine. Wenn die Ukrainer darauf nicht eingehen und es weitergeht, dann glaube ich, wächst bei ihm zu Hause einfach der Druck, dass er dann weg muss. Denn wenn einfach die Ukrainer militärisch immer weiter Fortschritte machen, dann ist, glaube ich, er kann ja dann einfach nur, komplett könnte er sich zurückziehen, dann ist er aber politisch so angeschlagen, dass er dann einfach auch weg muss. Das sind, glaube ich, die Szenarien. Ob das nächsten Frühling passiert, weiß ich nicht. Also ich sage nur, das sind zwei Szenarien. Der Druckaufbau wird nächsten Frühling nochmal deutlicher werden. In diesen zwei Varianten kommt es entweder dann zu einem Verhandlungsfrieden, nachdem die Ukraine dann auch eine Generationenaufgabe mit einem Wiederaufbau vor sich hat und dann eben auch Integration in die entsprechenden Bündnisse, EU, NATO und so weiter. Das kann bei der NATO ein bisschen schneller gehen, bei der EU dauert das ewig, weil man einfach viel Recht und so weiter angleichen muss. Oder eben, es gibt keinen Verhandlungsfrieden, sondern man kommt einfach zu einem Sieg, weil zum Beispiel das russische System zusammenbricht. Das sind für mich die zwei größten Szenarien, dass Russland diesen Krieg militärisch nicht gewinnt. Das ist inzwischen, glaube ich, klar. Spannend finde ich auch, über Punkte nachzudenken, über die bisher noch überhaupt nicht gesprochen wurde, auch in der Öffentlichkeit nicht. Was würde ich denn machen, wenn ich jetzt georgischer Präsident wäre. 20% meines Landes Georgien sind besetzt. Die russischen Streitkräfte sind gerade zu 85% in der Ukraine beschäftigt. Überall sonst ist nur noch jemand, der den Hof fegt. Ja, auch in Kaliningrad sitzt auch keiner mehr. Ja. Ich wüsste, was ich mache, wenn ich georgischer Präsident bin. Oder was mache ich, wenn ich tschetschenischer Widerstandskämpfer bin? Da wüsste ich auch, was ich mache. Ich würde vielleicht noch ein bisschen warten. Aber irgendwann, wenn mein Gegner eine Schwächephase hat, dann nutze ich die. Und das kann dann eben auch zu einem Aufflackern an völlig anderen Punkten kommen, als nur zwischen diesen beiden Staaten, Russland und Ukraine.
Also die Welt wird sicherlich, oder zumindest Europa wird sicherlich anders aussehen, wenn der Krieg zu Ende ist. Das wird, also abgesehen davon, dass Kiew auf der Wetterkarte auftauchen wird.
Ukraine holt Krim zurück, Kuban zurück, Belgorod zurück und das ist alles gut.
Also das ist gerade so ein Punkt, den ich einfach mal interessant finde. Ich glaube, man hat im Westen 2014 diese Krim-Annexion auch deswegen nicht wirklich für, naja, so ein richtiger Krieg war das ja nicht. Ich meine, die Ukrainer haben nicht gekämpft, da ist kaum ein Schuss gefallen und die Krim war eh immer russisch. Lassen Sie mich mal nur das Szenario an die Wand machen. Die Krim war eh immer russisch, das hat der Khrushchev der Ukraine geschenkt, weil damals waren wir ja alle dicke Freunde und der kommt und bla bla bla. Also so kommt das ja für den gemeinen Durchschnittsdeutschen, ich sag mal, mit seinem äußerst begrenzten Geschichtsverständnis an. Ich wusste bis zum Februar 2022 auch nicht viel über den Krim. Jetzt weiß ich mehr. Weil wir gerade so schön über Szenarien gesprochen haben, gehen wir mal davon aus, irgendwann im nächsten Sommer hat die Ukraine das zurückerobert, was jetzt hier so schön hellrot ist. Aber die Krim immer noch nicht. Würde man für den Frieden die Krim dann aufgeben?
Nein.
Mich interessiert das einfach. Einfach, was ist die ukrainische Position? Weil ich finde es absolut indiskutabel, dass man aus dem Westen heraus der Ukraine irgendetwas vorschreibt, welchen Teil des Landes man bereit ist zu opfern oder nicht. Da hat man gefälligst die Fresse zu halten. Aber es würde mich die ukrainische Seele dazu interessieren. Gehört das zum Land oder ist das eigentlich egal? Oder sagt man, ja, wir würden es aufgeben, damit wir unsere Ruhe haben?
Wie der Wille irgendwann so gebrochen, zum Beispiel durch einen Winter, in dem Menschen einfach erfrieren, Tausende, dass man sagt, komm, lass gut sein jetzt.
Also vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, wir sollen es lieber weggeben. Damit, aber nicht damit wir die Ruhe haben, damit wir die Wahlen normal durchführen können. Weil die hätten wirklich gestört bei den normalen demokratischen Wahlen. Aber jetzt sehe ich das anders, weil man verändert sich ja, man entwickelt sich ja weiter. Und das nach der Brücke und weiter nach der Krim-Brücke. Eigentlich ist es auch international rechtlich, steht das uns zu, die Krim anzugreifen, will ich ja nicht sagen, aber auch militärisch irgendwie zu, sagen Sie mir,
zurückzuholen,
weil das unser Territorium ist, ja. Das gehört zur Ukraine, wir greifen damit nicht fremdes Land an, sondern das gehört zur Ukraine und damit wäre ja völlig recht, das zurückzuerobern. Aber am besten würde ich den Rückzug erzwingen, so wie das jetzt meistens in Cherson geschehen ist, ja? Damit da möglichst wenige Opfer zustande kommen und so weiter. Das wäre natürlich jetzt der Weg. Und wir sollen ja natürlich die Krim-Tataren nicht vergessen. Ja? Natürlich, ja, die Russen wurden dorthin angesiedelt in den 50er, 60er Jahren, sehr intensiv. Ja? Aber eigentlich, das war jetzt die Heimat von den Krim-Tataren. Ja? Und die haben die jetzt wiederum verloren. Und wenn man an die denkt, dann würde man das doch wieder zurückhaben wollen.
Das Spannende ist ja auch die militärische Situation. Die Brücke von Kertsch, haben wir ja alle in den Nachrichten gesehen, kann eben so beschädigt werden, dass sie für Nachschub nicht mehr nutzbar ist. Und dann ist eigentlich der einzige Weg zur Versorgung, auch von Truppen auf der Krim, diese Landenge, die wir jetzt hier sehen. Und die jetzt ja, also das von dem Blauen bis zur Krim, das sind 60 Kilometer an der schmalsten Stelle. Und dementsprechend, wenn man jetzt nördlich der Krim, quasi bis zum Asowschen Meer, zumindest das alles unter Feuer nehmen kann oder eben dort auch noch weiter vorrücken, dann ist die Krim auch irgendwie militärisch schwer zu versorgen.
Ihr beobachtet das ja, wackelt Putin?
Ich fand es ganz spannend, dass er zum G20-Gipfel nicht gefahren ist. Obwohl er es erst angekündigt hatte. Da dachte ich mir, ach, gucke, okay.
Nochmal zu dem Gedanken, dass die Krim militärstrategisch super wichtig ist. Wenn man diesen Gedanken weiterführt, dann bin ich jetzt kein großer Militärstratege, aber dürften Moldau und die Ukraine dann die Existenz Transnistriens, wie es ist, zulassen? Und dürfen Polen und Litauen dann die Existenz Kaliningrads, wie es ist, zulassen? Das können wir jetzt nicht abschließend beantworten, aber es ist eine interessante Frage.
Ja, Moldau ist das ärmste Land Europas und die würden die russischen Truppen aus Transnistrien ganz gerne loswerden, klar. Aber sie haben nicht die Mittel dazu. Aber das ist natürlich grundsätzlich ein Problem. Kaliningrad ist einfach russisches Staatsgebiet und wer soll das ändern? Also Polen und Litauen werden jetzt nicht gemeinsam Kaliningrad platt machen. Da auch wenn er jetzt gerade keiner mehr ist, ja, also 80% der Truppen aus Kaliningrad sind gerade in der Ukraine kämpfen. So viel auch dazu, dass sich Russland ja so bedroht fühlt von der NATO. Fühlen sie nämlich nicht. Die sind ja nicht alle abgezogen. Die wissen auch, dass die NATO da nichts macht. Aber das wird so bleiben. Also zumindest Kaliningrad, das wird definitiv so bleiben, weil einfach niemand es ändert.
Vielleicht mal zurück zu uns hier, kleinen Magdeburgern. Was konkret können wir tun, um euch zu helfen?
Die deutsche Bevölkerung macht ja ganz viel, das ist ohne Zweifel mit großer Dankbarkeit zu sagen. Ganz einfache Menschen, einige kannten wir und hatten viele Freunde hier, aber andere, die uns auch nicht kannten, ja, dass die auch so unterstützen. Ich bedanke mich persönlich bei vielen Ärzten, wo ich ukrainische Flüchtlinge begleite, und die haben es auch schwer, ja, die müssen Geduld haben, die müssen Verständnis haben für diese vielen Menschen, die jetzt auch Behandlung brauchen, und das ist aber ein gutes Zeichen hier für die deutsche Gesellschaft, auch mal andere Ausländer kennenzulernen. Ja, was können wir tun? Also wir sind auch sowohl unterschiedlich als auch ähnlich. Wir sind nicht so weit auseinander, wie man das denken könnte. Also bei vielen anderen Nationen und Völkern liegen wir viel weiter voneinander als Deutsch und Ukrainisch. Also wir haben viele, viele Gemeinsamkeiten in der kulturellen Hinsicht, sprachlichen und so weiter. Und mal daraus was Gutes zu lernen, was Positives einander zu bringen. IT-Bereich könnte man nach Deutschland ein bisschen exportieren aus der Ukraine.
Können wir von euch lernen, ja?
Ja, das ist nicht zum Lachen. Nein. Also wirklich, das hat...
Nein, ich war total erstaunt, als ich gehört habe, wie die Kinder hier unterrichtet werden zum Teil oder können aus der Ukraine.
Wir haben hier in Deutschland selber gelernt, dieses Minderwertigkeitskomplex irgendwie loszuwerden. Weil man hat uns immer wieder das suggeriert, ihr könnt nichts, ihr sollt den Krieg in drei Tagen verlieren. Und ihr seid zu nichts tauglich und wert. Ja? Und jetzt sehen wir, was wir wirklich alles, vieles können. Wir haben völlig vollwertige Nation mit allem, was dazu gehört. Bloß man muss sich füreinander ein bisschen interessieren, Herzen offen machen, ist alles gut.
2014 schon hat massiv dazu beigetragen, dass es eine nationale Identität in der Ukraine gibt. Und am Ende dieses Krieges wird die Ukraine das Land in Europa sein mit der stärksten nationalen Identität. Die hat Putin jetzt geschaffen.
Wenn man Twitter nutzt, gibt es einen Vorteil, der zugleich ein großes Erschrecken jedes Mal auslöst. Jedenfalls bei mir. Man bekommt Zusammenschnitte dessen, was bei uns hart, aber fair ist, und zwar Talkshows mit den Hardlinern, mit denjenigen, die einem ins Gesicht sagen oder den Zuschauern ins Gesicht sagen, wir müssen diese Nation, oder die ja keine ist, wir müssen dieses Volk vernichten, dass sie nicht einmal mehr falsch in Richtung Russland ausatmen, habe ich gestern gehört. Es ist eine Sprache des Totalitarismus, die in dieser Dramatik so also das ist der stärkste Gegensatz zu dem, was Russland in offiziellen Dokumenten wie KSZE-Charta und Mitgliedschaft in diversen Organisationen mit entsprechenden Dokumenten unterzeichnet hat. Also das ist so unfassbares, quasi das Wörterbuch des Unmenschen, das da produziert wird. Kann es fast, weil ich den richtigen Accounts, glaube ich, folge, manchmal schaltet man das ab, aber um die Dramatik dessen, was dahinter steht, zu verstehen, muss man in den Hardlinern ab und zu mal zuhören. Und das ist ganz weit weg von dem, was Putin auch noch offiziell sagt. Es ist eine große Nummer schärfer.
Nein, du darfst natürlich an der Stelle nicht vergessen, dass ein guter Teil dieser extremen Social-Media-Accounts, also sowohl, also auf welchem Netzwerk auch immer, dass das natürlich zu einem guten Teil aus reinem Profitinteresse betrieben wird, ne? Weil du erregst dann Aufmerksamkeit, wenn du dich extremistisch verhältst und das kannst du halt monetarisieren. Also dass das schädlich ist, steht außer Zweifel, aber du darfst nicht vergessen, dass ein guter Teil dieser extremistischen Öffentlichkeitsschwätzer, ob das jetzt Russen oder Amerikaner oder Europäer sind oder Chinesen, spielt keine Rolle. Das ist monetär getrieben. Darf man nicht vergessen. Ich wollte allerdings ganz gerne noch einen Gedanken tatsächlich vielleicht auch mitgeben. Also, weil ich kann sehr gut verstehen, dass sozusagen so ein Gefühl der mangelnden Unterstützung letztlich sich durchaus festsetzt. Ich bin persönlich zutiefst frustriert über die, wie gesagt, die Feigheit, insbesondere eben unserer, also der SPD, die in diesem Land einfach sich einer vollumfänglichen Unterstützung ihres Landes verweigert. Ich würde, wie gesagt, all in gehen. Aber eines muss ich Ihnen schon sagen, es ist etwas, was man nicht besonders gut sieht, weil das erst in 2-3 Jahren wirklich sichtbar werden wird. Aber etwas, was wir schon getan haben, ist, wir haben vor einem Jahr 55% unseres Gases, mit dem dieses Land läuft, und zwar zu einem guten Teil in Wirtschaft, in Gesellschaft, in Haushalten aus Russland bezogen. Und dieser Anteil liegt jetzt bei unter 10%. Das ist etwas, was man vor einem Jahr auch rein technisch, wirtschaftlich nicht für möglich gehalten hat. Und wir bezahlen dafür einen ungeheuren Preis. Das bedeutet, dass Gas, das wir vor einem Jahr für 4 Cent, für 3 Cent die Kilowattstunde bekommen haben, das kostet uns jetzt das Fünffache. Hier werden Milliarden plötzlich nicht mehr nach Russland geliefert, sondern irgendwo anders hin auf der Welt. Das ist schwer, das ist ein heilsamer Schock, das ist richtig so, dass wir das tun, aber wir bezahlen dafür wahrscheinlich alleine in diesem Jahr gemessen an unserer Wirtschaftsleistung, naja, also das sind erhebliche Größenordnungen. Wir reden hier von irgendwelchen dreistelligen Milliardensummen. Ne? Also hier passiert schon sehr viel. Das ist etwas, was Russland trifft, und zwar im Innersten. Das wird aber noch eine Weile dauern. Dieses Land wird in 2-3 Jahren vor die Hunde gehen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, weil ihnen die Milliarden aus der Europäischen Union jetzt schon fehlen. Aber der wirtschaftliche Meltdown, der sich da vollzieht, der dauert noch eine Weile. Die Russen sind mindestens genauso leidensgeprüft wie die Ukrainer, glaube ich. Und die halten noch eine Weile durch, aber an irgendeinem Punkt wird ihnen das so wehtun, dass Putin das nicht überlebt. Und das ist etwas, was wir schon tun. Also ich wünschte mir, das würden wir alles schneller und härter machen, aber ich glaube, dass wir eben auch keine Nation mehr sind, ist vielleicht auch gut so, die mit militaristischer Härte vorgeht.
Vielleicht könnten wir öfter mal dafür auf die Straße gehen, dass da in der Ukraine unsere Freiheit verteidigt wird, als dafür, dass unsere Energiepreise zu hoch sind. Das wäre vielleicht mal ein Anfang.
Mach mal. Wann?
Die Idee. Es gab schon Demonstrationen in Magdeburg. Aber bei der letzten, wo ich dabei war, ich habe da nur Ukrainer gesehen. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige war unter 1000 oder ob es noch eine Handvoll Deutsche gab. Aber es waren nur Ukrainer. Was ich ein bisschen seltsam fand, das ging mir auch schon bei einer Demonstration in Berlin so. Man hat deutschsprachig überhaupt gar keinen Hinweis auf diese Demonstration. Ja, also ich konnte in Google gehen und konnte sagen, Ukraine-Demonstration Magdeburg an dem und dem Tag. Du hast keinen Eintrag gefunden. Das gleiche ging mir in Berlin. Du hast keinen Eintrag gekriegt. Ich wusste das ja nur wegen der 2 Familien, die wir eben betreuen, die dann erzählt haben, wenn morgen ist, wollen wir nicht nach Berlin fahren.
Ja, es gibt diese Demonstrationen. Also ich habe in Leipzig
zum Beispiel an welchen teilgenommen. Da waren auch hunderte Menschen, auch viele, also größtenteils deutschsprachig. Ich war heute in Berlin, ich muss da heute noch leider wieder hin. Wir haben eine Versitzungswoche gerade. Da gab es heute vom Kanzleramt auch eine Demonstration mit Ukrainern. Das waren ungefähr 20 Leute. Also es sind einfach sehr wenig. Ich habe das Gefühl, dass es einfach nicht so gut organisiert ist, weil also zum einen vor dem Krieg nicht ganz so viele Ukrainer hier waren, die hier sind, vielleicht auch andere Sorgen haben, als eine Demo zu organisieren. Aber ich habe es gesehen, jetzt zum Thema Iran, waren an der Siegessäule da in Berlin da 70.000, 100.000 Menschen. Das habe ich jetzt so beim Thema Ukraine nicht gesehen. Da ist vielleicht auch mal die Frage, welche Geschichte erzählt man? Also bei dem Thema Iran, da wird natürlich die Geschichte von Frauen erzählt, die unterjocht werden, die getötet werden und so, und dass man diese Frauen quasi dort befreien muss, indem man dieses Regime los wird. Und ich glaube, man muss irgendwie, so schwer es ist, aber einen Weg finden, diesen Krieg auch ein positives Narrativ zu geben, weil es ist natürlich keine schöne Geschichte. Niemand beschäftigt sich gerne den ganzen Tag damit, wie Wohnhäuser unter Raketenartillerie stehen. Aber das irgendwie als Erfolgsstory zu verkaufen, ich meine, wir haben ja alle auf dem Platz diese Zettel hier. Hier sieht man ja auch in Blau, was alles schon befreit worden ist. Also die Hälfte von dem, was besetzt war, ist schon befreit. Und diese Geschichte weiterzuerzählen, dass es auch alles Dörfer und Städte sind, in denen es jetzt keine Kriegsverbrechen mehr gibt. Denn Butscha hat 100 Namen in der Ukraine. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen positiveren Drive reinzubringen. Dann haben die Leute vielleicht auch mehr Lust, sich damit zu beschäftigen und dafür im Zweifel auch zu demonstrieren.
Aber eine Sache noch sagen, ein Drive ist der, mit dem du angefangen hast. Der ist, meint Den Haag, der meint Verantwortung völkerrechtlich für Menschheitsverbrechen, für Verbrechen wie Menschlichkeit, hat man das mal vor den Nürnberger Prozessen genannt. Das war ein Zivilisationsschock für das damalige Deutsche Reich und ein Erziehungsprozess, der dann begann. Die Entführungen ukrainischer Kinder, die Foltergebäude oder Räume, die man entdeckt hat, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, also Genozid auch mit Absicht in verschiedenen Teilen des Landes. Das ist übrigens auch ein Ticket für Zukunftsverantwortung, dass wir die Dokumentation dieser Verbrechen unterstützen. Das ist ein Punkt, der nicht ganz unwichtig ist in der deutschen, diesbezüglichen deutschen Außenpolitik.
Markus, du hast es angesprochen, du musst heute noch nach Berlin.
Ja, 37 ist wieder verdammt.
Ich denke, wir haben wahnsinnig viel erfahren, wahnsinnig viel gelernt. Also ich habe mitgenommen, dass da in der Ukraine Freunde sind, die für meine Freiheit ihr Leben geben, teilweise ihre Gesundheit geben. Von deren Durchhaltevermögen, von deren Stehvermögen wir uns hier, glaube ich, eine ordentliche Scheibe abschneiden können. Ja, also 19 Grad in Büros ist jetzt nicht unbedingt, ist vielleicht ein bisschen unbequem, aber ist jetzt nichts, worüber man jammern muss. Ja, ich danke euch beiden sehr, dass ihr die Zeit euch genommen habt, hier zu sein und uns so ein bisschen die Probleme nahezubringen, die uns verbinden. Vielen Dank, war schön.
Ich möchte Ihnen danken, Herr Faber, für Ihre Position, für diese klaren Worte. Und wir wissen, dass wir alle zusammen zahlen einen teuren Preis für den Selbstmord Russlands als so einen großen kolonialen Aggressorstaat.
Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen insbesondere, aber auch bei allen, die heute hier sind. Wir müssen alle, glaube ich, Multiplikator bleiben und über das Thema auch mit Freunden und Familien und Bekannten sprechen, auch gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Wenn man muss ja Geschenke nicht nur seinen Nächsten schicken, man kann sie auch weiterschicken. Ich sag mal, 100 Powerbanks sind in der Ukraine auch an der Front tatsächlich gerade eine große Hilfe, weil man das Handy zum Beispiel mal dann wieder laden kann und mit seiner Frau telefonieren. Ja, das sind alles Sachen, die wir, glaube ich, tun können. Und das sollten wir dann auch machen.
Musik